الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ألس أقبت الله دمهان دفلتن الله زيقر من هاي البامهات سشكايت زرف القفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إش بتزويق dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich viele Namen gegeben, schöne Namen gegeben und zu diesen gehört Ar-Raziq, das ist der Versorger. Oder Ar-Razzaq, das ist sogar noch eine Steigerungsform davon, das ist derjenige, der andauernd versorgt. Sowohl diejenigen, die ihm gehorsam gegenüber sind, als auch diejenigen, die ihm ungehorsam gegenüber sind. Und er ist subhanahu wa ta'ala, wie Allah sagte, khairul raziqin, er ist der Beste aller Versorger. Naam, dein Vater versorgt dich, deine Mutter versorgt dich, wer auch immer, aber letztendlich ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der alle in Wirklichkeit versorgt. Meine lieben Geschwister, nach Versorgung, auf Arabisch Rizq, und das ist das Wort, was wir jetzt verwenden, nach Rizq zu streben, ist zweifellos eine Ursache der Glückseligkeit in diesem Leben. Und auch eine Art und Weise, durch die man sein Gesicht bewahrt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn der Prophet alayhi salatu wassalam hat davor gewarnt, dass man die Menschen anbettelt, obwohl man nicht das Recht dazu hat, islamisch gesehen. Dann wird man am Tag der Auferstehung erscheinen, ohne dass man ein Stück Fleisch in seinem Gesicht hat, Gott bewahre. Allah subhanahu wa ta'ala hat zweifellos das Streben nach Rizq zu einer religiösen Angelegenheiten gemacht, da er uns Vorschriften gegeben hat, vorgeschrieben hat. Er sagte subhanahu wa ta'ala über das Freitagsgebet sinngemäß, wenn das Gebet zu Ende ist, dann verteilt euch auf der Erde und strebt nach der Gunst Allah. Das heißt, strebt nach eurem Rizq. Insofern bei uns in der Religion, der Freitag ist zwar der heiligste und wertvollste und gesegnetste und beste Tag der Woche, aber trotzdem ist es kein Grund, dass man an diesem Tag nicht seiner Arbeit nachgeht und seinem Rizq nachgeht. Imam Bukhari berichtet in seinem Sahih-Werk über den Sahabi Al-Miqdad ibn Ma'di Karib, möge Allah Azza wa Jalla mit ihm zufrieden sein. Er gehört zu den kleinen Sahaba, sagt man, das heißt, die noch jung waren, zur Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, und er ist in den 80er Jahren gestorben, also nach der Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, nach der Auswanderung, in der Stadt Hims in Großsyrien. Er berichtet, dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, nichts Besseres isst man, also Essen gemeint ist damit, nichts Besseres isst man als das, was man mit seiner eigenen Hand erworben hat. Und der Prophet Allahs, David, der Friede sei auf ihm, pflegte immer von dem zu essen, was er mit seiner eigenen Hand erworben hat. Also kennt unsere Religion es nicht, dass ein Muslim sich finanzieren lässt von anderen oder von den Spenden anderer lebt, Gott bewahre, solange er, wie gesagt, dazu die Möglichkeit hat, seinen eigenen Erwerb zu verdienen, weil er gesundheitlich dazu imstande ist und weil er auch die Möglichkeit hat, eine Arbeit zu finden. Ibn Majah berichtet über den gleichen Sahabi Al-Miqdad ibn Ma'di Karib radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Nichts Besseres hat man, nichts Besseres erwirbt man, als das, was man selbst verdient hat. Und was auch immer man für sich selbst ausgibt oder für seine Ehefrau oder für sein Kind oder sogar für seinen Diener, so gilt dies als eine Sadaqa. So gilt dies als eine Spende bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also auch wenn du einkaufen gehst im Supermarkt für deine Ehefrau und für deine Kinder, und du gibst deinen Kindern diese Tomaten, diese Gurken, diese Karotten, diesen Reis, dieses Fleisch, diesen Fisch zu essen, dieses Brot, all das wirst du Yawm al-Qiyamah in deiner Waagschale wiederfinden. Diesen Hadith wollen wir uns aber ein paar Minuten genauer anschauen. Jeder von uns, liebe Brüder und Schwestern, jeder von uns, der Kinder hat, macht sich Sorgen um diese Kinder, nicht nur Zeit seines Lebens, damit es ihnen, solange er lebt, gut geht, sondern auch, damit es ihnen gut geht, wenn er verstorben ist. Und deswegen versucht er für sie, entweder Geld zu investieren, anzulegen, Häuser zu bauen oder was auch immer. Er versucht, verschiedene Sachen zu machen, die ihren Rizq garantieren, auch nachdem er bereits verstorben ist. Soweit macht man sich Sorgen, dass man manchmal sogar ungesetzliche, verbotene, Haram-Wege beschreitet, um den Rizq für seine Kinder zu garantieren. Wir haben gelernt, wenn es halal ist, herzlichen Glückwunsch, dann wirst du dafür belohnt. Wenn es allerdings, manche Leute streben danach und es kommt nicht dazu, dass sie ihren Rizq bekommen, da warnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, sinngemäß, wenn der Rizq zu euch nicht kommt oder zu langsam kommt, dann soll euch das ja nicht dazu bewegen, nach Rizq auf Haram Art und Weise zu streben. Denn das, was sich bei Allah befindet, erhält man nicht dadurch, dass man ihm gegenüber ungehorsam ist. Auch sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnend, wer Geld sammelt aus einer Haramquelle und dieses dann spendet, weil manche Leute sagen, ich klaue oder ich erwerbe irgendwas, eine Arbeit, die haram ist, und er sagt, ich werde dann inshallah ta'ala einen Teil davon spenden, um dieses Geld zu reinigen. Falsch. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, wer Geld angesammelt hat aus Haram und es danach hergibt, spendet, los wird, bekommt dafür keine Belohnung. Das wäre ja nicht mehr so schlimm, sondern es ist auch noch eine Sünde für ihn. Er sagt, es ist auch noch eine Last wortwörtlich für ihn. Hadith in Sahih ibn Hibban. Das heißt, liebe Geschwister, es kann übrigens sein, dass man nicht einmal bemerkt, dass der Prophet, dass dieses, was man tut, haram ist. Kann sein, man arbeitet und man erwirbt Geld und merkt nicht, dass dieses verboten ist. Was meine ich damit? Merkt nicht. Das heißt, es kann sein, man betet und man fastet. Manche Leute sagen, ich mache das an Sünden, aber Alhamdulillah, ich mache meine Gebete und ich bete auch nachts und ich faste auch montags und donnerstags. Er will damit sagen, indirekt, auch wenn er es nicht ausdrückt, eigentlich bin ich auf einem guten Weg, also kann das ja nicht so schlimm sein, was ich mache. Dafür gibt es den folgenden Hadith über Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, wir zogen zusammen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam im Jahr von Khaybar hinaus und machten weder Gold noch Silber als Beute, sondern nur Kleider, Gegenstände und anderes Vermögen. Also nichts Besonderes, das ist da gemeint. Dann begab sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Richtung des Tales al-Qura. Dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hatte man einen schwarzen Sklaven geschenkt, er hieß Mit'am. Als sie dort in dieser Ortschaft Wadi al-Qura angekommen waren, während Mit'am, dieser Sklave, während er dabei war, das Reisegepäck des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam abzuladen, traf ihn ein Pfeil und tötete ihn. Da sagten die Leute, möge Allah es ihm wohlbekömmlich sein. Ihm steht das Paradies zu. Zweifellos. Gläubig, Muslim, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen. Die Mission kann nur gut sein. Und diesen Moment stirbt er. Was ist das? Was kann daran falsch sein? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erfuhr, sagte er, nein, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, der Umhang, den er am Tag von Khaybar von der Kriegsbeute genommen hat, ohne verteilt worden zu sein, ist an ihm entfacht. Das heißt, er ist in seinem Grab und wird deswegen in der Hölle bestraft oder im Grab bestraft. Denn die Belohnung ist von der Art Tat, die man gemacht hat. Du hast etwas zu Unrecht genommen und Gott bewahre, es wird in Höllenfeuer umgewandelt und du wirst dafür in deinem Grab bestraft werden. Als sie dies hörten, kam ein Mann mit einem oder zwei Schnürsenkel zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Dachten, das wäre nichts Besonderes. Das darf man zu Unrecht nehmen. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ein Schnürsenkel oder zwei sogar aus Feuer. Gott bewahre. Weil er es ihr Unrecht genommen hat, auch wenn es etwas ist, das bei uns eigentlich keinen Wert hat. Trotzdem, es geht um das Prinzip. Der Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib radiallahu anhu berichtet, dass eine Frau mit einer ihrer Töchter zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ging, die an ihrer Hand zwei dicke Armreifen aus Gold hatte. Der Prophet fragte sie, alaihi salatu wassalam, bezahlst du etwa die Zakat für diese zwei Goldreifen? Für diese Armreifen? Dann sagte sie, nein. Dann sagte er, alaihi salatu wassalam, macht es dich glücklich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung dir zwei Armreifen aus Feuer anziehen würde, in dem Moment hat sie angefangen zu diskutieren und gesagt, ich habe es nicht gewusst, warum bist du streng mit mir? Sie hat diese zwei Armreifen ausgezogen und ihm entgegengeworfen und gesagt, diese beiden sind für Allah und seinen Gesandten. Das heißt, sie hat es losgeworden und hat es geschenkt für Allah subhanahu wa ta'ala. Meine lieben Geschwister, die Belohnung ist von der Art Tat, die man begangen hat. Oder die Strafe ist von der Art Tat, die man begangen hat. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele und ihr habt bereits manche davon erfahren. Heutzutage, was sich sehr verbreitet hat, ist, dass man, wir sprechen ja über den Rizq und dass man nach seinem Rizq strebt. Was sich sehr verbreitet hat, ist, dass die gesamten Sorgen von manchen Menschen sind, dass man nach seinem eigenen Zuhause strebt. Nach seinem eigenen Haus, nach seiner eigenen Wohnung, nach seinem eigenen Schloss oder was auch immer strebt. Und dafür arbeiten manche Leute Tag und Nacht. Und sie arbeiten dafür jahrzehntelang. Das wäre ja nicht einmal das Problem, wenn da nicht zwei Dinge wären. Nummer eins, also das wäre nicht das Problem, weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, zu den Gründen, Ursachen der Glückseligkeit gehört viererlei. Nummer eins, ein guter Nachbar. Zweitens, ein einfaches Gefährt, das heißt ein leicht Hand-zu-Hand-habendes. Damals ist man geritten, heutzutage fährt mit dem Auto. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ein geräumiges Haus. Das heißt ein Haus, in dem man sich wohlfühlt, das nicht einem zu eng bestückt ist. Das heißt, das ist nicht das Problem. Der Prophet hat auch darum gebeten, alaihi salatu wasalam, dass er ihr sein Haus geräumig macht. Das Problem ist aber, wenn man seine gesamte Zeit daran investiert, so weit sogar, dass es Einfluss hat auf deine Ibadah, Einfluss hat auf deine Beziehung zu den rechtschaffenen Menschen, Einfluss hat auf deine Beziehung zu der Moschee, Einfluss hat auf deine Beziehung zu deinen Kindern, weil du keine Zeit mehr hast, sie zu erziehen und sie recht zu weisen und so weiter und so fort. Das ist dann übertrieben. Und noch schlimmer natürlich, wenn es sogar, Gott bewahre, auf verbotene Art und Weise erworben werden soll, wie jemand, der sagt, was soll ich machen, ich brauche ein Haus und ich gehe deswegen zu einer Bank und leihe mir das Geld. Und natürlich zahlt man dafür Zinsen, denn es gibt, soweit ich informiert bin, keine Bank der Welt, die dir Geld leihen wird, ohne davon einen Vorteil zu haben. Und das ist ja, dieser Vorteil ist ja der Zins schon. Außer du kriegst von deinem Vater und deiner Mutter was. Und die Einzigen auf der Welt, die vielleicht dir etwas sogar schenken. Aber zinslose Kredite sind eine Sache, die es im sehr begrenzten Maße unter gläubigen Geschwistern gibt, die einander helfen wollen in der Not. Aber mit Sicherheit gibt dir keiner einen Kredit, wenn du ein vierstöckiges Haus bauen möchtest. Meine lieben Geschwister, übertrieben ist es, wenn man viel mehr macht, als man eigentlich braucht. Hört euch doch den folgenden Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam an, damit ihr inshallah ta'ala wisst, was er gesagt hat, als er sowas sah. Anas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal hinausging und ein hohes Gebäude sah. Es gehörte einem von den Ansar. Der Prophet sagte, was ist das? Was ist das? Er sagte das auf eine Art und Weise, die darauf deutet, dass er damit unzufrieden ist und dass er zornig ist dem Eigentümer gegenüber. Sie sagten, das gehört dem Ansari so und so. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schwieg, wie ein Zorniger schweigt. Als dann dieser Mann, der Eigentümer dieses Gebäudes, kam und den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßte, während er sich in einer Menschenmenge aufhielt, wandte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sich von ihm ab und erwiderte den Friedensgruß nicht. Und er begrüßte ihn ein zweites Mal und er wandte sich wieder ab. Und ein drittes Mal und er wandte sich wieder ab, bis der Mann gemerkt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sache ernst meint. Und was soll er machen? Er ging zu anderen Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ich erkenne den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nicht wieder. Ich weiß auch nicht, was der Grund ist. Sie sagten, es ist nichts passiert, außer dass er dieses Gebäude gesehen hat. Und dann ist er nach Hause gegangen und dann ist er zornig geworden. Da ging der Mann hin zu diesem Gebäude, das er errichtet hatte. Das er sich vielleicht gemacht hat für sich und für seine Frau, für seine Kinder, für seine Gäste und für den Sohn des Weges. Und machte es dem Erdboden gleich. Er riss es ab und machte es dem Erdboden gleich. obwohl er nicht mal sicher war, dass das der Grund war, aber er ging der Zufriedenheit seines Herrn nach. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam das sah und dass dieses Gebäude nicht mehr existierte, fragte er danach und man teilte ihm mit, was geschehen war. Daraufhin sprach er: Hört, jedes Gebäude wird eine Last für seinen Eigentümer sein. Es sei denn, man macht das, was man gerade braucht. Es sei denn, man macht das, was man gerade braucht. So sagte er sallallahu alaihi wasallam zweimal. Aus diesem edlen Hadith, liebe Geschwister, entnehmen wir, dass man als Muslim in diesem Leben danach streben sollte, für sich und für seine Kinder und für sein Umfeld, für das man verantwortlich ist, nach Rizq zu streben, zweifellos. Aber so viel, wie man auch wirklich braucht, und dass man nicht damit übertreibt oder gar verschwenderisch ist. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Das eine Bett hat man für sich zum Schlafen. Das zweite Bett hat man für seine Ehefrau. Das dritte Bett ist für den Gast. Und das vierte Bett ist dann für den Satan. Gemeint ist, wenn du das vierte nicht brauchst und du hast es einfach so unnötigerweise, und das kann man natürlich übertragen auf alle anderen Sachen, nicht nur auf das Bett zu Hause, so ist es für den Satan ein Schlafplatz. Möge Allah uns davor bewahren. Zu guter Letzt, damit wir auch das Bild natürlich vervollkommnen, das geht hier darum, dass man nach weltlichen Dingen für sich selbst und für seine Familie strebt, unnötigerweise. Aber sollte jemand nach weltlichen Dingen streben, um damit Allahs Zufriedenheit zu kaufen, für den gibt es keine Grenzen. Für den gibt es keine Grenzen. Jemand, der mit seinem Geld links und rechts spendet und sich keine Sorgen macht, arm zu werden und nur nach der Zufriedenheit Allahs strebt, der braucht sich keine Sorgen zu machen. Wir reden hier über das, was den allermeisten Menschen uns angeht, aber das, was ich erwähnt habe, gilt vielleicht für den einen oder anderen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu den erfolgreichen Menschen machen, die sparsam umgehen mit ihrer Lebenszeit und sie sinnvoll investieren in ihr Jenseits. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد